Club wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richter. Hat man Pech, heißt der Katzeis.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Genauso heißt dieses sympathische Magazin mit sympathischen Gästen und einem sympathischen Moderator. Hallo ihr da draußen. Die nächste Stunde geht es um Fußball in Erfurt, um regionalen Fußball, um Herrenfußball, um Rot-Weiß Erfurt ganz konkret. Und Rot-Weiß Erfurt, man merkt so, obwohl sie aktuell ja nur in der Regionalliga Nordost spielen, sind sie immer noch gut für ein Thema, gut für eine Sendung, denn es gibt verschiedene Dinge zu bereden mit meinen Gästen. Michael Kummer, der nicht nur Gast ist, sondern auch Co-Moderator. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo, sympathischer Reinhard.
Ebenso sympathischer Micha und noch sympathischer unser Gast Thomas Müller, aber nicht der bekannte Bayern-Spieler, sondern natürlich der, der kritisch als Papa im Forum immer wieder mal etwas schreibt. Hallo.
Ein sympathisches Hallo.
Und das war das letzte Wort, das letzte Mal, dass wir das Wort sympathisch gehört haben. Dann entscheidet ihr bitte am Ende der Sendung, wie sympathisch denn auch die Sendung gewesen ist. Wir haben verschiedene Dinge zu besprechen. Einmal habe ich gesagt, immer für eine Meldung gut. Wir werden in der zweiten Stunde natürlich ein bisschen drüber reden, was war jetzt dran an den Wechselgerüchten rund um Thomas Brodaric. Wie sind die letzten Spiele gelaufen? Zur Erinnerung, gegen im Pokal hat man gegen Teistungen 7:0 gewonnen, ist in der nächsten Runde im Landespokal. Aber es steht ja auch ein weiteres Spiel an, jetzt am Sonntag gegen BFC Dynamo, und da müsste man vielleicht mal gewinnen. Zuletzt hat man ja auch gewonnen gegen BFC Dynamo, darf man nicht vergessen. Aktuell steht Rot-Weiß Erfurt auf Platz 14 mit 6 Punkten. Zur Erinnerung, der Tabellenführer Hertha 2 hat dreimal so viele Punkte, 18 Punkte, also da kann schon noch ein bisschen was gehen, da ist Luft nach oben. Das wird Thema sein, aber zunächst werden wir nach einer kurzen Musik natürlich auch mal besprechen, dass es ein Fanfest gibt. Und bevor wir die Musik hören, so ein Fanfest. Thomas, ich frag dich mal, denn es ging mit von euch, mit von dir, von den Nachwuchsleistungszentrum, von den Nachwuchspaten aus. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir brauchen jetzt wieder mal ein Fanfest?
Ich sag mal, dass die Nachwuchspaten sind ein Teil davon. Das ist ja ein Verein, den gibt es seit 8 Jahren. Ja, hat sich vor ziemlich genau 8 Jahren, 2011 mal gegründet. Die Nachwuchspartner alleine könnten ein Fanfest nicht in diesem Maße organisieren, wie das jetzt der Fall ist. Das ist also schon in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen wie Fanrat, natürlich Fanprojekt, Fanhaus zusammen entstanden. Und ich finde es auch gut, dass all diese, ich sag mal, Institutionen, alle die um Rot-Weiß, Vereine, die sich da gebildet haben, die für Rot-Weiß wirken, da zusammengearbeitet haben. Das ist erstmal ein positives Zeichen.
Ja. Wir werden die einzelnen Punkte mal durchgehen, weil es geht ja immerhin 6 Stunden, dieses Fanfest. Und es steht schon lange fest, der Termin, ne? Also wann bereitet man oder fängt man denn an, sowas vorzubereiten? Also ich habe das Gefühl, das weiß man schon mindestens ein halbes Jahr vorher.
Also ich will nur ganz kurz ergänzen, das ist natürlich auch der FC Rot-Weiß Erfurt dran beteiligt. Das ist ganz wichtig. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und auch des Nachwuchsleistungszentrums sind da wirklich mit uns in regen Kontakt und auch sehr aktiv und engagiert und initiieren auch Dinge. Es geht jetzt nicht alles nur von uns aus, auch teilweise Ideen des NLZ, also die U17, U19-Spiele und so weiter zu betrachten dort. Das nur mal als kurze Ergänzung. Und die Frage war, wann bereitet man das vor? Also die Idee gibt es eigentlich seit 3-4 Monaten, würde ich sagen, so rund. Viel schwieriger war die Termineinigung. Das war, sagen wir mal, wie Koalitionsverhandlungen. Rot-Rot-Grün.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keinen Schrei rein.
Und ich den eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Von was reden wir überhaupt? Dass klar Schiff gemacht wird, Zahlen auf den Tisch, damit man darüber diskutieren kann.
Wir wollen wirklich Mitglieder, die lange dabei sind, ehren und auch mal einfach Dankeschön sagen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Kurzpass, das Studiogespräch.
Wir haben einen offiziellen Gast, nämlich Thomas Müller, und wir reden über verschiedene Dinge, positive Dinge auch rund um Rot-Weiß Erfurt. Es ist ja nicht immer nur so, dass man sagen muss, Mensch, könnten sie nicht besser spielen und so. Nein, es gibt ja auch viele positive Aspekte. Unter anderem reden wir gleich etwas ausführlich über das Fanfest. Aber da Thomas Müller nun mal da ist, auch als Sprecher mit oder als Mitinitiator von den Nachwuchspatien, so kann man sagen, von Rot-Weiß Erfurt, können wir auch mal ein bisschen Rückschau halten, Thomas. Und du kannst nochmal sagen, du hast eben so nebenbei erzählt, vor 8 Jahren sind die Nachwuchspaten entstanden. Ich hatte lange Zeit aber gedacht, weil ich habe irgendwann mal eine Nachwuchspatin kennengelernt, Alexandra Ortmann, damals noch im Café Kramer. Es hieß lange Zeit indirektes Café Rot-Weiß Erfurt, weil anfangs in den 90er Jahren die Rot-Weiß-Spieler da mal ganz gerne hin sind zum Wiesenhügel. Und so habe ich überhaupt erstmal gehört von den Nachwuchspaten. Und dann ist es eigentlich noch eine relativ junge Geschichte. Und du musst uns nochmal erzählen, für die, die die Geschichte noch nicht kennen, wie das überhaupt entstanden ist.
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Im Frühsommer 2011 war das gewesen. Damals war der Trainer bei Rot-Weiß noch Stefan Emmerling, und sein Assistenztrainer oder Co-Trainer war Henry Fuchs. Kennt jeder, ist auch heute noch bei Rot-Weiß, im weitesten Sinne mit aktiv im Nachwuchsbereich. Und es sickerte wie immer bei Rot-Weiß irgendwo durch undichte Kanäle durch, dass Henry Fuchs seine Position einfach mal eingespart werden sollte, weil einfach Geld nicht genug da war. Und da haben sich ein paar auch aktive Fans, die sich immer schon engagiert haben, eben halt zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen hier Geld sammeln. Einfach mal ohne Verein gründen, einfach mal Geld sammeln. Das hat ganz gut geklappt. Wir haben in ein paar Wochen auch mit der Hilfe von Stefan Emmerling, auch noch von Sponsoren, eben halt die notwendige Summe, die nicht unerheblich war im fünfstelligen Bereich, zusammengesammelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Henry hat auch deswegen seinen Job behalten können. Das war also ein Erfolg, und aufgrund dessen haben sich diese Leute dann mal getroffen, ein Bierchen getrunken, und da ist die Idee geboren worden, wollen wir denn nicht Rot-Weiß auch weiter irgendwie in irgendeiner Form unterstützen? Und dann ist die Idee geboren worden, was ist denn überhaupt unterstützenswert? Und das ist natürlich immer der Nachwuchs. Immer. Ja, das war schon immer auch immer eine Stelle bei Rot-Weiß, die sicherlich aufgrund von Finanzen immer ein bisschen schlecht dastand. Und so sind die Nachwuchspaten entstanden, und über 8 Jahre gibt es sie schon, und das ist allein schon ein Erfolg, weil wir wissen ja selber, wie sowas ist. Am Anfang ist die Euphorie immer groß bei sowas, aber man muss dann auch durchhalten, und wir haben in diesen 8 Jahren eine Menge geschafft. Das geht los beim Kameraturm, bauen oben im Gebreite, wir haben Gebäude dort, also die berühmten Umkleidekabinen gemalert, saniert. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Wir haben Mannschaften mit Klamotten ausgestattet, und das mit Spendengeldern, und da sind wir auch relativ stolz drauf. Wir sind ein kleiner Verein, muss ich sagen, die Nachwuchspaten.
Wie viele seid ihr denn? Das muss ich mir vorstellen.
Also ich sag mal so, wir waren mal in guten Zeiten waren wir ungefähr mal 30. Ja, so jetzt sind wir der harte Kern, 7, 8 Leute. Ja. Und aber die sind ja schon immer dabei, und wir sind mittlerweile, das kann ich sagen, wir sind gute Freunde. Ja, wir treffen uns regelmäßig, versuchen natürlich immer irgendetwas für Rot-Weiß zu machen. Ne?
Das heißt, wenn ihr jetzt 7, 8 Leute, harter Kern, ihr sucht aber noch Mitglieder, es können sich weiterhin Leute engagieren. Das heißt, wer das jetzt hört und sich für einen Nachwuchs engagieren will, der meldet sich wo?
Das ist eine gute Frage, am besten beim Fanrat, weil dort natürlich auch die Schnittstellen sind. Die allermeisten unserer Mitglieder sind auch Mitglied im Fanrat. Mhm. Ja. Und ich finde, dieser Zusammenschluss, das sieht man jetzt auch in dem Beispiel Fanfest. Wie gesagt, die Nachwuchspartner alleine könnten dann so ein Fanfest nicht stemmen. Aber wenn alle zusammenhalten, wenn auch mehr Leute mitmachen, im Fanrat zum Beispiel, sind ja auch noch ganz andere Fangruppen engagiert, wie zum Beispiel auch Ultras. Da kann man viel mehr bewegen. Und wer natürlich die Nachwuchspartner unterstützen möchte, kann sich an den Fanrat wenden. Dort gibt es meine Person. Ich bin auch Mitglied im Fanrat. Kein Problem.
Also fanrat-erfurt.de. Dort einfach mal schauen. Da stehen die Kontaktdaten des Vorstands, und dann kommt man immer weiter. Und zum Schluss landet man bei Thomas Müller.
Kannst du mich daran beteiligen? Wir werden gleich über das Fanfest reden, nur weil gerade gesagt wurde, ja, Spendengelder und so weiter. Genau vor einem Jahr ist hier diese, eigentlich muss man sagen, sehr erfolgreiche Crowdfunding-Aktion Rheinballern NLZ angelaufen. Am Ende sind 48.000 Euro so auf diesem Weg zustande gekommen. Man hatte ja viel vor mit dem Geld, und vielleicht nur, was man jetzt aktuell sagen kann, was ist sozusagen jetzt schon verwendet worden, was ist in Planung, was kann man überhaupt planen für das Nachwuchsleistungszentrum von diesen 48.000 Euro?
Naja, wir hatten das ja schon mal thematisiert. Das ist halt ein Großteil der Mittel liegt immer noch auf dem Treuhandkonto, was durch den Insolvenzverwalter verwaltet wird und nur zweckgebunden für die Zwecke, für die wir auch geworben haben, verwendet werden darf. Und da ist halt nur bis jetzt ein kleinerer Teil, ich sag mal so 8.000 bis 10.000 Euro abgerufen worden für diverse Dinge. Also Foninho habe ich mir sagen lassen, Angebote, was auch immer das ist. Also irgendwie so kleine Tore, wo mehrere Mannschaften zum gleichen Zeitpunkt gegeneinander spielen. Zum Beispiel aber auch ein paar andere Sachen. Es ist aber ein größerer Teil der Gelder noch nicht abgerufen worden, aus verschiedenen Gründen, sage ich jetzt einfach mal. Und wir sind jetzt dabei, vom Fanrat das auch so ein bisschen umzuwidmen in Kooperation natürlich mit den Mitarbeitern des Nachwuchsleistungszentrums. Da kommen wir jetzt zum Fanfest, weil wir dort zum einen gibt es eine Hinweistafel mit den Unterstützern des NLZ allgemein. Da gibt es ja noch andere Sponsoren. Es gibt da noch einen zweiten Verein, der das Nachwuchsleistungszentrum unterstützt. Da werden aber jetzt auch die Geldgeber für diese Crowdfunding-Kampagne auf einem Namensschild verewigt. Das wird dort sozusagen feierlich eröffnet. Also wie man das so kennt aus dem Politikbetrieb, dann machen wir irgend so ein Tuch drauf und dann ziehen wir das ab und brusten uns alle zu. Das wird da passieren. Und der zweite wichtige Punkt, wenn wir es denn noch schaffen, baulicherweise, ist, dass es, das war auch immer ein Ziel dieser Crowdfunding-Kampagne, die Essensversorgung für die jugendlichen Spieler zu verbessern oder überhaupt wieder zu initiieren. Und da gibt es einen Imbissraum, den wollen wir ertüchtigen mit Malerarbeiten und Fußbodenbelag und Technik reinstellen, also eine Küche und Kühlschränke und so weiter. Das wissen wir noch nicht genau, ob wir das schaffen bis zum Fanfest. Vielleicht präsentieren wir auch nur das Vorhaben, machen es später, das wissen wir noch nicht genau. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, weil auch dort Gelder reinfließen von dieser eingesammelten Crowdfunding-Kampagne.
Also, und wenn du sagst, hergerichtet, ertüchtigt dieser Imbissraum, das kann man beim Fanfest dann auch schon bestenfalls sehen.
Bestenfalls kann man das sehen. Den gab es schon, den Imbissraum, der ist auch betrieben worden. Das weißt du vielleicht besser, Thomas, wie lange. Da gab es dann jetzt, sag mal, im letzten Jahr Probleme und dann ist das nicht mehr betrieben worden. Wir wollen das aber wieder machen und dort auch zu den regulären Nachmittagszeiten, wenn die Spieler halt dort oben sind, dass die sich halt mal einen Tee kaufen können oder eine Cola oder sonst was, weil die kommen ja nicht immer hoch und haben anschlusslos sofort Training. Also die haben dort auch Zwischenzeiten, die müssen mal Hausaufgaben machen, die wollen sich vielleicht auch mal in einer Gruppe unterhalten und gerade im Winter sollen die natürlich nicht draußen irgendwo rumlungern, sondern die sollen sich da möglichst aufhalten können. Da wird es auch ein paar Sitzgelegenheiten geben.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist also nicht nur auch an den Trainingstagen, sondern natürlich insbesondere an den Tagen, wo Punktspiele im Gebreite stattfinden, weil da fehlt es ganz einfach für die Zuschauer. Ich habe das jetzt selber vor 2 Wochen mal mitbekommen, als ich dort oben mal war. Es kommen ja doch einige Zuschauer und die fragen natürlich auch mal, gerade wenn es warm ist, wo kann man hier mal was zu trinken kaufen? Momentan ist die Situation die, man kann nichts zu trinken kaufen. Und das ist natürlich A, einmal schlecht für die Zuschauer, kein guter Service, und B, ist das auch eine fehlende Einnahmequelle für das NLZ, muss man ganz eindeutig so sagen. Also man verschenkt da ein bisschen Geld, ist aber auch nicht ganz so einfach, muss man sagen, weil so einen Kiosk kann man nicht einfach mal so betreiben, sondern muss es jemanden geben, der das machen kann, der vielleicht auch ein bisschen Geld bekommt und auch eine gewisse Zuverlässigkeit besitzt, dass er eben halt auch zu den entsprechenden Zeiten da ist. Das muss organisiert werden. Das ist alles natürlich mit irgendwelchen Regelungen verbunden, die man erstmal erfragen muss und dann natürlich denen entsprechen muss. Ne? Das ist also nicht ganz so einfach.
Wobei wir da auf einem guten Wege sind. Ja. Im Einvernehmen mit der Insolvenzverwaltung sind wir da auf einem guten Wege, dass es da vermutlich jemanden geben wird, der so auf 450-Euro-Basis diesen Kiosk betreibt. Du hast recht, es geht eigentlich mehr um die Spieltage. Ich habe das, glaube ich, falsch erzählt. Es geht um Freitag bis Sonntag, wie auch immer. Weil im Moment laufen die Leute zu der Real, ist es, glaube ich, Realkaufhalle rüber, holen sich da die Getränke, gehen rüber. Da hat Rot-Weiß überhaupt nichts davon, außer leere Flaschen auf dem Gelände liegen. Und man kann da tatsächlich mit moderaten Preisen selbst dann Geld verdienen.
Also schon so ein Stichwort genannt, nämlich wo es etwa liegt im Gebreite. Ich meine jetzt die Fans werden es wissen, aber wir können erstmal mit dem Ort anfangen, bevor wir über die verschiedenen Aktionen vom Fanfest bereden. Das Ganze findet im Zürichsgebreite statt am Samstag, den 21. September. Offizielle Adresse ist Gotha Straße 20, da ist das Nachwuchsleistungszentrum. Man fährt quasi vom Gothaer Platz die Gothaer Landstraße hoch quasi Richtung Schmira. Mhm. Und dann ist es dann auf der rechten Seite, du hast eben schon den großen Supermarkt genannt, da wo Real dann ist, da findet man dann auch beschildert das Nachwuchsleistungszentrum.
Also vor Real. Da muss man vorher einbiegen. Ne?
Richtig.
Nicht bei Real, sondern vorher einbiegen. Ja, du lachst, Reinhard. Wie heißt die Koffer? Da muss man einbiegen und dann kommt man unten wieder nach links und dann sieht man irgendwann einen großen Parkplatz. Da parkt man einfach davor und dann den Rest sieht man. Wenn man mit der Straßenbahn fährt, fährt man halt bis zur, ist das Messe, ne? Bis Haltestelle Messe und läuft dann nicht links zur Messe, sondern rechts zu diesen
vielleicht Parkplatz. An der Stelle nochmal ganz kurz ein Hinweis, weil du gerade auch sagtest, Parkplatz, ja, theoretisch, ja, ein Parkplatz davor. Das ist ein wilder Parkplatz, aber der ist momentan abgesperrt durch die Stadt, weil die da grünen Container draufgestellt haben.
Aha.
Ja, wir haben das also vor zwei Wochen ganz gut erlebt. Das war gerade, wie gesagt, ein Spieltag oben im Gebreite. Und zur gleichen Zeit fand auf der EGA, eine Veranstaltung von irgendwas statt. Da oben war der Teufel los. Wildparkerei. Es sind also nur begrenzt Parkplätze verfügbar. Ich kann also nur den Leuten, die heute zuhören, empfehlen und die vielleicht in Erwägung ziehen, am Fanfest teilzunehmen, nutzt die Straßenbahn.
Bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, ich habe noch die Facebook-Seite aufgemacht, ne? Da wird natürlich auch schon diskutiert, weil es gibt auch wieder von Rot-Weiß aus regelmäßig Posts und unter anderem möchte Ronny wissen, das scheint für ihn wichtig zu sein, sind denn die Profis von Rot-Weiß Erfurt denn auch mit da?
Das ist geplant, man muss ein bisschen abwarten, das war ja auch so eine Terminschwierigkeit, weil Rot-Weiß spielt an diesem Wochenende, das ist aber quasi ein verlängertes Wochenende, weil der Freitag davor, der 20. ist dieser, in Thüringen zumindest, der Feiertag, der Weltkindertag und an diesem Tag spielt Rot-Weiß in Nordhausen am frühen Abend.
Dann also muss, am 20. September.
Am 20. Dann. September. Und dann muss man natürlich sehen, wer ist von denen fähig und fit am nächsten Tag, sich auf die Bühne zu stellen und ein paar Worte in das Mikro zu sagen. Wir haben offiziell angefragt. Im besten Falle kommt der Trainer. Es kommen vielleicht 3-4 Leute von der Mannschaft. Im allerbesten Fall kommt die komplette Mannschaft. Das ist wichtig für den ganzen Verein.
Aber sind auf jeden Fall schon Profis mit dabei, davon kann man ausgehen, wenn auch nicht die ganze Mannschaft, wird man sehen, aber ein paar werden schon mit dabei sein.
So ist die Planung.
Sehr diplomatisch ausgedrückt, aber wir gehen mal davon aus, dass das so sein wird. Wir können ja mal sagen, also 12 bis 18 Uhr geht das Ganze, das Fanfest, und können ja mal anfangen, um 12 geht das los und du hast schon ganz schön gesagt, mit offiziellen Reden, Gürkchen werden verteilt, also was passiert da genau?
Häppchen und Säppchen. Es sammeln sich erstmal die Leute, die da schon da sind. Es gibt eine Bühne, es gibt einen Getränkewagenstand, wo natürlich größtenteils Bier verkauft wird, aber auch andere Getränke wird es dort geben. Dort sammelt man sich erstmal. Dort ist auch diese Hinweistafel, von der ich schon sprach. Also gegen 12 Uhr, wie gesagt, versammeln wir uns dort erstmal. Dann trifft man alte Bekannte. Das ist halt bei Rot-Weiß so. Da klopft man sich auf die Schulter, weil man sich erst ganz lange nicht gesehen hat beim letzten Heimspiel. Und 12.30 Uhr soll dann die Hinweistafel eröffnet, also aufgedeckt werden und der Imbissbereich eröffnet werden, wenn er denn baulich fertig ist. Wenn nicht, wird das Vorhaben geschildert. Das ist erstmal 12.30 Uhr und dann kommt eigentlich schon der erste Höhepunkt, 13 bis 15 Uhr. Es gibt ja dort 5 Plätze, glaube ich. Und auf 2 dieser Plätze spielen 2 Mannschaften von Rot-Weiß, und zwar die beiden ältesten Nachwuchsmannschaften, die U19 und die U17 in der Regionalliga und haben beide ihre Punktspiele gegen Tennis Borussia Berlin, also auf 2 Plätzen parallel. Und da hoffen wir natürlich,
dass... Es geht wirklich um was,
ja? Da geht es um Punkte, ja. Wir hoffen, dass es da im besten Fall, wenn sie gegen BFC gewonnen haben, in Nordhausen noch gewonnen und schönes Wetter, dann kommen da vielleicht 500 oder 800 Leute. Und dann hoffen wir, dass die unsere Nachwuchsteams unterstützen.
Ich möchte vielleicht noch einen wichtigen Hinweis dazu ergänzen. Normalerweise, wenn im Gebreite oben Punktspiele stattfinden, müssen die Zuschauer, die dann auch kommen, Eintritt bezahlen. An diesem Tag wird es keinen Eintritt geben, keine Eintrittspflicht. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, die freiwillig geleistet wird. Ja, und hier können wir nochmal ganz klar sagen, jedes Geld, was da als Spende in irgendeiner großen Spendenbox oder Milchkanne landet, geht 1:1 ins NLZ über und wir freuen uns natürlich über jeden Euro für das NLZ.
Also dann, nachdem man sich diese Spiele angeschaut hat, gibt es einen weiteren mir wichtigen Punkt, Stichwort gesunde Ernährung, nämlich das Schnitzelessen mit den Unterstützern der Crowdfunding-Kampagne Rheinballern LLZ. Ich meine, ich finde es toll, das Schnitzelessen, aber man denkt ja heutzutage wirklich immer, mein Gott, alle achten so auf Ernährung, aber ihr wolltet das Schnitzel haben, ja. Also.
Ja, das haben wir damals, also erinnert euch dran, Daniel Rechberger aus Österreich, ich glaube aus Wien sogar selber, ist zu uns gekommen und hat in einem ersten Interview dann auch gesagt, was er gut kochen kann. Also wir haben ihn gefragt, ob er gut gerne kocht, und dann hat er gesagt, naja, Wiener Schnitzel, und dann haben wir uns da einfach selbst eingeladen und haben gesagt, dann kommen wir alle mal vorbei. Und hat dann noch zugesagt, jawohl, ich kann auch 100 Schnitzel machen. Und aus dieser Idee ist in der Crowdfunding-Kampagne quasi eine Gegenleistung geworden. Also für Leute, die nicht nur spenden wollten, sondern irgendeine Art von Gegenleistung. Es gab mehrere zur Auswahl. Und eine davon war ein Schnitzelessen mit Daniel Rechberger. Daniel Rechberger ist jetzt aber nicht mehr Teil der ersten Mannschaft. Das macht nichts. Man kann auch mit anderen Profispielern Schnitzel essen. Und es wird dort aber nur für diese, das ist tatsächlich mal was Exklusives, nur für die Menschen, die das gebucht haben und auch anwesend sind, wird mit ein oder zwei Profispielern zusammen ein Schnitzel gebraten und dann wird das vertilgt.
Das findet quasi parallel zu den Ligaspielen der U17, genau. U19 Nachwuchsmannschaft statt. Und parallel, oder zumindest Anfang tut es auch schon um 13 Uhr, gibt es dann auch bis 17 Uhr Mitmachangebote für Fans. Also es gibt auch sowas wie einen Flohmarkt dann unter anderem.
Ja, wobei man gucken muss, wie wir den füllen. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 3 Stände, wo halt Leute Devotionalien anbieten sollen. Also ein altes Programm von 1978 oder ein Anstecker oder ein Bierglas oder von Rot-Weiß oder sonstige Sachen, Fotos. Da die Leute werden gerade oder sind schon angesprochen worden. Da müssen wir jetzt gucken, welche Zusagen kommen. Es soll Infostände geben. Das heißt, der Fan, also die Organisatoren können sich einfach auch präsentieren. Der Fanrat wird was sagen, die oder zeigen und einen Stand haben, das Fanprojekt, das Fanhaus und so weiter. Das sind eher Anlaufpunkte für, wo man, man kann ja auch gerne mitmachen bei uns. Das müssen ja nicht immer dieselben 10 oder 20 Nasen sein, die was organisieren. Das können auch neue Leute sein. Wir sind herzlich willkommen und die können da hinkommen. Und dann dazu gibt es eben Kuchenbasar. Die Eltern aus dem NLZ wollen was verkaufen. Kannst du vielleicht eher dazu sagen?
Ich kann dazu nur eins sagen. Die Information, die ich bekommen habe, ist, dass die Kuchen sensationell sein sollen und die Mütter, das sind ja Mütter wahrscheinlich, oder Schwestern eben da schon Erfahrung drin haben, und ja, man hat uns das also wärmstens ans Herz gelegt und ich freue mich eigentlich schon drauf.
Und auch da ist es so, es gibt einen Kuchenbasar, da kann man also, da wird man ein paar Cent bezahlen oder auch Euros, und auch das geht alles in den Topf Einnahme NLZ an diesem Tag.
Ich oute mich mal als Laie, um zum nächsten Punkt zu kommen. Foninho, was ist das? Foninho-Angebote?
Ja, da fragst du den Richtigen. Also das ist ja mit bezahlt worden durch die Einnahmen von der Crowdfunding-Kampagne, und soweit ich das verstanden habe, aber ich werde es an diesem Tag auch erstmalig live sehen, sind das quasi kleine Tore, die man so mobil transportieren kann, ineinander stecken kann, wie auch immer. Und zwar, wo mehrere Teams gegeneinander spielen auf einem Platz. Also du hast dann halt nur 3 Mann pro Mannschaft oder so, und dann ist quasi wie im Viereck oder im Kreis abgesteckt, hast du dann eben 4 Tore oder 5, 6 Tore mit mehreren Bällen gleichzeitig. Das schult unheimlich die Reaktionsfähigkeit, das strategische Denken etc. Also das ist für einige trainingsmethodische Aspekte sehr wichtig, habe ich mir sagen lassen. Und das können wir uns angucken. Also ich als Erwachsener kann es nur angucken. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren, die können alle mitmachen.
Und wird vielleicht ergänzend, wird betreut durch NLZ-Trainer, die das in ihre Obhut genommen haben. Also das ist eine gute Geschichte. Man kann mal gucken, wahrscheinlich wie... Als Kind ist das was für mich, bin ich schon auch kognitiv so weit, dass ich ein bisschen Fußball spielen kann, kann ich rückwärts laufen, keine Ahnung.
Wann fangen so Kinder eigentlich so an? Was ist eigentlich das typische Einstiegsalter? Ist das so 5, 6 Jahre oder könnt ihr das sagen?
Du meinst die Nachwuchsmannschaft oder genau. Wann treten die das erste Mal vorbei?
Wann fängt man so an, Fußball zu spielen überhaupt? Da sehe ich, ist ein Unterschied, ich kicke ein bisschen mit dem Ball daheim. Das machen schon Zweijährige, aber wann sagt man jetzt, mein Sohn macht das ganz gut, jetzt schicke ich den mal in so eine Nachwuchsmannschaft?
Also U9 gibt es auf jeden Fall, gibt es eine U7?
Früher gab es das mal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es bei Rot-Weiß das noch gibt. Das muss man ganz eindeutig sagen. Man ist nicht mal auf dem letzten Stand. Ich kann nur von meiner Zeit reden. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich war 7 Jahre, als ich mal bei Rot-Weiß war. Damals waren noch übrigens die Zeiten, hieß die Zeitung ja noch Volk. Das Volk stand in Annonce in der Zeitung. kommt mal vorbei. Und dann ist meine Mutter mit mir dahin. Ich war 7 Jahre alt und dann ging das los.
Wow. Ja.
Und da war richtig was los. Und sowas könnte ich mir eigentlich für die Zukunft auch wieder vorstellen. Mhm. Mit vielleicht regionalen Medien, dass die das mal ein bisschen wieder nach vorne tragen. Rot-Weiß sucht wieder Nachwuchs. Warum nicht? Gibt es bestimmt auch schon.
Also im besten Fall ist das ja so beim Fanfest. Da kommt eine Familie an, hat ein hochtalentiertes Kind, was aber noch nirgends spielt. Oder bei den Freunden aus
der kleine Mario Götze,
6 Jahre
alt, möchte auch mal spielen.
Und dann wird er da entdeckt.
Ja, deswegen finde ich das gut. Also da ist sowieso das locker. Ne? Wenn dann ein 5-Jähriger den Technikparcours ausprobieren möchte, dann kann er das auch bei dem Fanfest natürlich tun.
Genau. Technikparcours gibt es eben auch. Also neben Funinho, das ist sozusagen allerlei Techniksachen, die man so zeigen kann. Trippeln, Jonglieren, Kopfball. Was weiß ich, Kopfball, sowas. Das wird auch betreut von den NLZ-Trainern. Ne? Das sind also ausgebildete Trainer, die das betreuen. Ich hoffe, sie schnauzen nicht so rum, wie sie sonst ihre Spieler voll oder motivieren, sage ich mal, sondern machen das alles nett und freundlich. Davon gehe ich aus.
Dann, was ich immer interessant finde, ich habe nur in meinem Leben im Sportunterricht Fußball gespielt. Was ich mir nie getraut habe, ist einen Elfmeter zu schießen. Und auch das kann man üben beim Fanfest.
Üben kann man das nicht. Man muss es gleich gut können, weil da steht ein Torhüter, es steht zwar keiner der Profimannschaft, wir haben ein bisschen Verletzungspech auf der Torhüterposition. Es hat sich ja Kreuzband kaputt, ja.
Lukas Sichos,
Länger, es fällt jetzt ein halbes Jahr aus, dafür haben sie jetzt einen zweiten.
Der hätte das ursprünglich gemacht sogar, ja.
Na, er oder der andere, das wissen wir nicht genau. Also, und auf jeden Fall ist es, aber es gibt aber einen ziemlich talentierten A-Junioren Torhüter, der auch schon in der ersten Mannschaft drinne war, und der wird es machen. Und du bist aber herzlich eingeladen, da auch einen drauf zu schießen. Also vielleicht
versuchen würde ich es mal, ja. Aber dann, manchmal hat man ja Glück. Ne?
Da gibt es auch was zu gewinnen übrigens. Ne? Also das wird ein Wettbewerb sein und der zum Schluss die meisten reingeschossen hat, der gewinnt was.
Der Schuss kostet, glaube ich, 1 Euro, wenn ich da richtig informiert bin. Das Geld geht natürlich wie immer wieder in den großen Topf mit rein. Und wir haben das schon mal gemacht. Ich kann mich erinnern, es gab mal so ein Fanfest oben im Steigerwaldstadion vor ein paar Jahren. Da gab es das auch schon mal. Da ich damals ich glaube, René Zwarzig einer eingeschenkt.
Oh, und das merkt man sich natürlich. Ne? René Zwarzig ist ja nicht irgendwer. Dann, ich freue mich da sehr, eure Geschichten zu hören. Von 15 bis 17 Uhr gibt es eine Lounge, die Alten erzählen von früher. Ich weiß nicht, wer damit beteiligt ist. Also hier könnt ihr die geballte rot-weiße Lebenserfahrung befragen und live erleben. Ich bin gespannt, wer da Rede und Antwort steht, ob das ältere Spieler sind oder Fans von früher. Wisst ihr da schon was?
Ich weiß da ein bisschen was, weil ich das mit organisiere. Im Übrigen zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Böhm. Die Idee ploppte so auf. Wir haben uns ja vor 3 Monaten schon mal hingesetzt, abends in der Kneipe beim Bier, also die beteiligten genannten Gruppierungen, auch Menschen vom Aufsichtsrat, und haben erstmal rumgesponnen. Was fällt uns da so ein? Und das fiel dann irgendwann, also wie Opa erzählt vom Krieg, haben wir das halt dann die Alten erzählen von früher genannt, weil eben diese älteren Spieler, aber auch Fans oder Funktionäre tatsächlich viel zu erzählen haben. Die gehen seit 30, 40, 50 Jahren ins Stadion oder haben vor 30 Jahren in der ersten Mannschaft gespielt. Die haben einfach viele Anekdoten und Storys zu erzählen. Und wir wollen einfach mal gucken, wollen die so ein bisschen separat in so eine Lounge setzen, dass sie sich schön ausruhen können. Die kriegen noch einen Tee dazu oder einen Kaffee oder ein Bier auf Wunsch. Und dann können sozusagen Rot-Weiß, die Idee ist, dass Rot-Weiß-Fans da hingehen können und man macht quasi wie eine Sitzecke jeweilig. Und wir werden ein paar Fragen vorbereiten. Also wenn ihnen keine Frage einfällt, dann kriegen die Frageschilder mitgegeben und dann kommen die ins Gespräch im besten Falle. Und wir organisieren das mit der rot-weißen Traditionsmannschaft zusammen. Also angefragt sind zum Beispiel Ronny Hippestreit, weiß ich. Ich würde gerne Busse dabei haben. Martin Busse, der spielt ja auch noch, ne?
Das wäre großartig, ja.
Jürgen Heun würde ich gut finden, aber wir müssen jetzt in den nächsten Tagen die konkreten Zusagen einholen. Ich finde Lothar Kaiser, den langjährigen Chef des Ehrenrats, auch gut, weil der tatsächlich viele, viele Anekdoten zu erzählen hat, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber da hat man Zeit in dieser Lounge. Das ist so ein bisschen separat gestellt.
Klingt richtig gut. Also wenn auch die Leute kommen, wir sind gespannt, wird es eine muntere Gesprächsrunde. Und dann freue ich mich auch drauf, weil vielleicht, Micha, wird man dich bestenfalls nicht nur reden hören, sondern auch aktiv spielen sehen. Denn dann gibt es noch ein Freundschaftsspiel der rot-weißen Traditionsmannschaft gegen eine Fanauswahl. für die, die singen, ich würde gerne spielen, aber ich halte nicht mehr so durch. Es geht nicht zweimal 45 Minuten, sondern zweimal 20 Richtig. Minuten. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Mensch, das ist ja geil, ich würde gerne mal gegen die rot-weiße Traditionsmannschaft spielen, was muss ich tun, um dann zur Fanauswahl zu gehören, oder wird es erst am Tag des Fanfestes entschieden?
Nein, das soll vorher entschieden werden, weil wir überhaupt nicht einschätzen können, wie viele Leute dann da tatsächlich die Hand heben und vielleicht schon drei Bier drin haben. Also Mindestalter ist 16 Jahre, es geht also nicht für Kinder und Jugendliche, das ist mal sozusagen nur für die Erwachsenen. Und die Bedingung ist, es gibt ein einmaliges Training davor am 17.09. abends 20 Uhr. Der Ort wird noch nicht verraten. Man kann, das ist
auf jeden Fall der Dienstag vorher.
Der Dienstag vorher. Man kann aber sich anmelden und natürlich die Details erfragen, wo muss ich hin zum Training, über das Fanprojekt. Das Fanprojekt ist ja einer der Partner, die dieses Fanfest mit organisieren. Und zwar über eine E-Mail-Adresse. Ich nenne die mal info@fanprojekt-erfurt.de. Dort einfach sagen, hier, ich bin Horst Krause, ich möchte gern mitspielen, wo muss ich denn sein am 17.09. Und an dem 17.09., und jetzt kommt tatsächlich nochmal ein Highlight, zu dem einmaligen Training, aber auch während des Spiels haben wir eine Trainerin engagiert, und die Trainerin heißt Silke Winkler, das ist die neue Pressesprecherin des FC Rot-Weiß Erfurt, die selber mal gespielt hat und auch Trainerin war, und die versucht sozusagen ein bisschen Grundstruktur reinzukriegen und uns richtig in den Hintern zu treten beim Spiel, damit wir dort nicht untergehen.
Also das finde ich total toll, dass sie sozusagen ganz frisch erst im Amt als Pressesprecherin, dass sie dann gleich sagt, okay, ja, sie wird jetzt mal der Sache nachgehen, weil du sagst ja so schön.
Naja, wir haben auch eine Ablösesumme gezahlt, das hat schon ein bisschen, das war jetzt nicht so einfach.
Ihr habt sie dann loseisen können. Ja, das also von 17 bis 18 Uhr. Ja, und 18 Uhr ist das Ganze schon zu Ende. Und deswegen frage ich jetzt euch nochmal, es waren jetzt wahnsinnig viele Sachen. Ist euch noch was wichtig, was ihr unbedingt erwähnen möchtet für das Fanfest am 21. September?
Also kommt vorbei, 12 bis 18 Uhr. Es ist für die gesamte Familie was da. Wenn wir schönes Wetter haben, wird es einfach ein geiler Nachmittag. Es gibt genügend Platz und Raum, wo man auch mal keine Decke mitbringen und setzt sich irgendwo hin, wenn man mal keine Lust mehr hat und vielleicht auf das Elfmeterschießen wartet. Es gibt Essens- und Getränkeversorgung und alles, was ihr da reinlegt, in die Kasse geht zum NLZ. Also alles, was an Gewinn erwirtschaftet wird. Also kommt da vorbei, nehmt eure Kinder mit und dann nochmal die Verwandten.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, es ist eben halt auch eine gute Gelegenheit, einfach mal wieder zu zeigen, Rot-Weiß lebt. Ja, das ist Vereinsarbeit, die leider eben halt, wir dürfen nicht vergessen, der Verein befindet sich ja nach wie vor in einem Insolvenzverfahren. Da kommen solche Dinge wie Vereinsarbeit eben halt ein bisschen kurz. Ja, und das ist jetzt meine Gelegenheit, einfach mal zu zeigen, dass wir das Rot-Weiß noch gibt. Ja, und wenn nicht die Fans, wer dann soll das zeigen? Fans und Mitglieder, logisch. Also kommt alle, wenn das Wetter mitspielt. Ich hoffe, das Wetter natürlich, dass es nicht regnet, aber wenn das Wetter schön ist, wird das eine geile Sache.
Also, nochmal die harten Fakten. Samstag, 21. September, 12 bis 18 Uhr, Fanfest, und zwar im Zyriaksgebreite, und kommt am besten nicht unbedingt mit dem Auto, kommt mit der Straßenbahn, ja, Fahrrad, zu Fuß, wie auch immer, weil die Parkplätze sozusagen wahrscheinlich knapp bemessen sind.
Von daher war das ein guter Start. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr zugelassen, haben dann unser Tor gemacht.
Also erstens haben wir da so Sachen vorbereitet.
2008 hatten wir ja dieses grandiose Pokalspiel gegen Bayern. Ja, schön, wenn man solche Erlebnisse wieder mal bei Rot-Weiß hätte.
Man muss erstmal Ruhe reinbringen und dann alles von unten aufarbeiten.
Wird eben alles nach vorne geworfen, in der Hoffnung, den Ausgleich zu erzielen.
So, und das war das erste Tor in diesem Landespokalfinale zwischen dem FSV Wacker 90 Nordhausen und dem FC Rot-Weiß Erfurt, und der Torschütze war die Nummer 4.
Die Spielanalyse.
Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, zusammen mit Michael Kummer, der hier wie immer mit im Studio ist, und Thomas Müller, über die aktuelle Situation für die, die vielleicht ein Jahr im Urlaub gewesen sind, nichts mitbekommen haben. Also Rot-Weiß Erfurt spielt nach wie vor in der Regionalliga Nordost, das ist die vierte Klasse. Momentan steht man auf Platz 14 mit 6 Punkten. Auf Platz 1 steht Hertha 2 mit 18 Punkten. Zuletzt hat man gespielt gegen AK Berlin, also Erfurt gegen Berlin. Da hat man ein 1:1 am Ende gehabt. Man hat also 6 Punkte aus 7 Spielen geholt. Man kann sich also ausrechnen, pro Spiel so etwa ein Pünktchen ist rumgekommen. Und das kann man vielleicht schon so sagen. Es ist so ein bisschen, Micha, eine etwas eigenartige Liga, weil es einmal eine Wundertüte, und das kann man auch sagen, bezogen auf die Punkte, da muss wahrscheinlich tendenziell noch ein bisschen mehr gehen, damit man von Platz 14 auch mal wieder wegkommt.
Ja, natürlich. Das Ziel in einer Phase der Insolvenz und dann noch das letzte Jahr, wo man sich finanziell fast verhoben hätte, ist natürlich moderat, ne? Also es geht um irgendeinen Mittelfeldplatz, den man anstrebt. Intern hat man vielleicht auch mehr erzählt, das weiß ich aber nicht. Das, was bis jetzt erreicht wurde, ist nicht besonders zufriedenstellend. Es sind halt nur 6 Punkte. Offensiv sieht es meistens gar nicht schlecht aus, finde ich, würde ich jetzt sagen. Defensiv sind wir einfach nicht stabil. Wobei man jetzt sagen muss, ich habe es jetzt im Vorgespräch auch schon mal gesagt, wir spielen ja am Sonntag gegen den BFC Dynamo. Übrigens erst 15 Uhr, habe ich jetzt neulich festgestellt. Sonst spielen wir immer 13:30. Die haben auch erst 9 Tore geschossen, so wie wir auch, aber sie sind halt 9 Plätze besser. Das ist der Unterschied. Sie haben 3 Siege geholt, wie eben erst einen. Wir haben ein bisschen zu oft unentschieden gespielt, allerdings auch schon gegen Lok Leipzig zum Beispiel, auch Tabellenzweiten. Die stehen nicht umsonst da oben. Die haben einen schönen Fußball gespielt, muss man sagen. Offensiv ging da die Post ab.
Also ich muss auch sagen, ich hatte das Glück, doch fast alle Spiele zu sehen diese Saison, bis auf 2, glaube ich. Ich war auch in Cottbus zum Beispiel, dieses Wahnsinnsspiel. Und das hat eigentlich so ziemlich auch gezeigt, wo der Hase im Pfeffer liegt bei Rot-Weiß diese Saison. Also ich sag mal, es war nie so einfach, in Cottbus zu gewinnen wie dieses Jahr. Ja, normal darfst du dort nicht als Verlierer vom Platz gehen. Also normal musst du das Ding gewinnen.
Aber sie haben ja zwischenzeitlich auch gut aufgeholt. Das war ja wahrscheinlich das Positive, was du sagen willst.
Aber es werden so viele individuelle Fehler auch vor allen Dingen im Defensivverbund gemacht, die nicht nur in diesem Spiel, auch gegen Meuselwitz, wo Meuselwitz sich hinterher fragt, wieso haben wir hier gewonnen?
Aus 1,5 Chancen haben sie 2 Tore gemacht.
Ja. Das ist tatsächlich so. Und da müsste man eigentlich mal den Trainer fragen, was die Ursachen sind. Ist es tatsächlich das System, was da gespielt wird? Diese unsägliche Dreierkette, obwohl sie auch manchmal Viererkette gespielt haben und da war es auch nicht viel besser. Warum Spieler wie die letzte Saison Säulen waren wie Becken oder auch Novi, gut, aber verletzt, warum die so weit weg von ihrer Bestform sind. Und wenn natürlich Säulen wegfallen, dann bricht vieles schnell auseinander bei Rot-Weiß. Ja, dann ist mal ein Fehler, es führt gleich zum Gegentor und dann läuft auch nichts mehr.
Neben den Säulen, ich weiß noch, ein gefrusteter Freund hat beim Meuselwitz-Spiel dann gesagt, vielleicht ist auch die Wahrheit, dass bei einigen Spielern auch nicht mehr drin ist, also an Potenzial. Das klingt jetzt sehr arrogant, also möchte ich bitte nicht so verstanden wissen, aber er war vielleicht auch so gefrustet und deswegen diese Aussage getätigt. Ist es vielleicht auch manchmal so, weil, Pia, du hast gesagt, letzte Saison hat man sich finanziell verhoben, dafür aber eigentlich eine ganz gute Mannschaft gehabt. Diesmal musste man so ein bisschen den Geldbeutel enger schnüren, was verständlich ist, aber dass man da vielleicht auch nicht immer die Premium-Klasse kriegt.
Naja, das ist ja logisch, ne? Also das ist eine Profiliga, größtenteils zumindest. Die Leute kriegen Geld dafür und die gehen natürlich in aller Regel, gibt Ausnahmen, aber in aller Regel dorthin, wo sie gutes Geld verdienen, weil sie haben ja auch immer nur Verträge von 2 oder 3 Jahren meistens. Und dass wir uns nicht die besten Spieler leisten können, Klammer auf, die dann auch am teuersten sind, Klammer zu, das ist ja völlig klar. Wir sind ein insolventer Verein und müssen gucken, dass wir überhaupt finanziell überleben.
Vielleicht sollte man noch ergänzen, also mal gerade nochmal auch der Blick auf die letzte Saison geworfen worden ist. Auch in der letzten Saison war schon größtenteils nicht alles Gold, was glänzt, aber es wurde vieles kaschiert durch das Ergebnis am Ende des von vielen Spielen, wo ein Schala eben halt in gefühlt 10 Spielen in der 92. Minute noch den Siegtreffer gemacht hat. Und dann hat man gesagt, ist doch alles gut. Deswegen war es trotzdem nicht gut. Wir haben auch letzte Saison hier gesessen und weiß ich noch, haben uns gefragt, wo die Probleme liegen könnten. Und das hat sich eben diesen Jahr nochmal ein bisschen potenziert. Und dieses Jahr kommen die Ergebnisse nicht. Mhm. Und damit ist das Problem viel offensichtlicher. Ich glaube nicht, dass wir letztes Jahr entscheidend besser waren. Manchmal schon, wenn vieles geklappt hat, aber nicht entscheidend.
Also ich glaube, die Mehrheit der Zuschauer sieht, also die halt regelmäßig ins Stadion gehen und da aufmerksam hingucken und nicht betrunken sind, die sehen einfach, du siehst, ob da nicht mehr möglich ist, weil der Gegner gerade so gut ist oder wir halt limitiert sind, wie auch immer, aber sich alle irgendwie reinhängen. Oder, obwohl ich das nicht abstreiten kann, ne, alle spielen mit Einsatz, also keiner trabt da durch die Gegend. Oder du siehst, oh, da ist ja Potenzial da. Einmal, weil man aus der letzten Saison weiß, die 2, 3 oder 4 genannten Spieler haben irgendwie viel besser gespielt letztes Jahr. Und das Zweite ist, weil das taktische System nicht immer ganz verständlich ist, warum wir dieses spielen. Also wo man einfach denkt, auch wenn wir nur Laien sind draußen, das könnte mit einem anderen System aber wahrscheinlich und mit unseren Spielern viel besser aussehen. Ne? Und das ist sozusagen, wenn du dieses vergebene Potenzial vermutest, zumindest. Das ist das Ärgerliche. Also wenn die da kämpfen und rackern und tun, da bist du auch, wenn du hier im DFB-Pokal, als wir mal gegen Frankfurt gespielt haben, das weiß ich noch, 1-6 oder 0-6, da haben wir alles rausgehauen. Da war alles gegeben und mehr war nicht drin.
Das ist auch 0-6 da nicht schlimm, wie du es gerade sagst, weil man gesehen hat, da hat man auch alles gegeben. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, den Thomas Bodatsch mal ins Spiel gebracht hat, um auch noch den Vergleich zur letzten Saison zu machen. Auch wenn vielleicht die Ergebnisse manchmal besser waren, als sie tatsächlich gespielt haben, trotzdem gibt es ja so einen psychologischen Effekt, ne? So einen positiven damals, dass wenn du weißt, wir stehen gut da, wir sind schon über dem Soll, dann spielst du auch befreiter auf, als wenn du weißt, nach 3 Spielen, wir spielen eigentlich jetzt schon, böse gesagt, gegen den Abstieg. Also Bodatsch hat mal so sinngemäß angedeutet, es geht auch darum, in die Köpfe reinzukriegen, wieder Spaß so am Fußball zu bekommen, dass dieser Druck weggeht. Aber das ist sicherlich auch nicht so einfach zu sagen, hier, wir tun jetzt mal so, als ob das heute ein normales Freundschaftsspiel ist, obwohl es gegen Lok Leipzig geht.
Das ist interessant, dass er das gerade eher sagt, weil ich erlebe ihn von außen, beim Spiel zumindest, weiß nicht, wie er im Training ist, schon als Choleriker. Und er befeuert da oft Situationen, wo ich finde, er könnte die auch beruhigen. Also das macht die Sache gerade für so junge Leute, die in den Profibereich reinkommen, nicht einfach. Und er faltet da auch, und das ist wirklich ungewöhnlich, das sieht man ganz selten, er faltet auch Leute öffentlich zusammen im Stadion. Und das, mein Gefühl sagt mir, das sollte er lieber nicht tun, das kann er in der Kabine machen. Natürlich soll er nicht immer irgendwelche Phrasen dann vor der Kamera äußern und sagen, wir haben doch eigentlich gut gespielt und beim nächsten Mal holen wir uns die 3 Punkte wieder oder so. Das finde ich immer ganz furchtbar. Also ich finde, da könnte auch ein Thomas Bodatsch sich verbessern.
Noch sind ja erst 7 Spieltage vergangen. Man wird sehen, wie es sich weiterentwickelt. Aber wir bleiben bei der Person Thomas Bodatsch. Da gab es ja verschiedene Meldungen. Die letzten 3 Tage waren sie eigentlich nur. Und heute in der Zeitung liest man erstmal die Überschrift: Bodatsch bleibt Trainer in Erfurt. Chemnitzer FC zieht Angebot zurück. So zu lesen in der Thüringer Allgemein. Thomas, du hast das ja so ein bisschen verfolgt. Vielleicht aber ganz kurz erklärt, was da passiert. An einem Sonntag veröffentlicht ein Internetportal Tag 24 die Meldung oder das Gerücht, ich weiß nicht genau, wie es formuliert war, Thomas Bodatsch hat die Absicht, zum Chemnitzer FC zu wechseln. Was ist da genau passiert?
Wenn wir das wüssten. Ich kann ja auch nur das wiedergeben, was ich aus diesem Artikel gelesen habe oder was in einer Meldung danach noch kam. Ich habe jetzt gerade gehört, dass angeblich der Herr Simon, Insolvenzverwalter von Chemnitz, am Freitag mit Thomas Bodatsch Kontakt aufgenommen hätte. Ja, so, und dann wäre der Lauf der Dinge in Gang gesetzt worden. Es ist viel Spekulation dabei, das ist überhaupt keine Frage. Fakt ist eins, das ist immer das, was für mich wichtig ist, am Ende des Tages. Hier war am Ende, hat der CFC sein Angebot, warum auch immer, zurückgezogen. Hier könnte man jetzt spekulieren, Rot-Weiß wollte vielleicht, oder Herr Reinhardt wollte wahrscheinlich eine Ablösesumme haben, vielleicht auch nicht. Sie haben das Angebot zurückgezogen. Es war aber vorher in allen Medien. So. Und ein Trainer und ein Verein stehen jetzt da, der Trainer, wo man sich sagt, na, der wollte doch dahin.
Ich wollte gerade sagen, wie groß ist jetzt der Schaden, weil es war schon alles sehr konkret. Er sollte ja heute schon das erste Training leiten, angeblich, für Chemnitzer FC.
Für mich und für viele andere, das ist ja die Diskussion. Wir können ja, wie gesagt, noch spekulieren, aber für mich und viele andere hat der Trainer Thomas Bodatsch jetzt eine sehr schwache Position. Er steht sowieso schon unter, ich sag mal, in Kritik aufgrund der Ergebnisse. Und jetzt kommt auch noch sowas raus. Und jetzt in einer offiziellen Mitteilung sagt er, er möchte ganz gern das Projekt Rot-Weiß Erfurt weiter vorantreiben und möchte, wie als wenn nichts gewesen wäre, jetzt hier weitermachen. Die Frage ist, nimmt man ihm das jetzt noch ab? Ja, ich wünsche es ihm eigentlich, dass er jetzt vielleicht am Sonntag mal ein gutes Ergebnis hat und vielleicht auch einen überzeugenden Sieg. Aber ich frage mich auch, wie jetzt ein Spieler, und das ist ja scheinbar so gewesen, dass die auch nichts wussten. Die kriegen das genauso mit wie wir. Die kriegen den Link geschickt, die gucken sich diese Meldung an und sagen, der Trainer geht weg und all solche Sachen. Ja, wie soll ein Spieler dann auch jetzt reagieren? Ich hoffe, dass es gut läuft und dass nicht am Ende wieder der Verein der Gelackmeierte ist. Ich sag's mal so.
Also vielleicht zu dem letzten Punkt, beim gegen den BFC das Spiel, wenn sie das verlieren und vielleicht auch noch schlecht spielen, wird es sicherlich entsprechende öffentliche Reaktionen und Unmutsbekundungen geben im Stadion, auch gegen Thomas Predatsch, damit rechne ich einfach. Ich würde aber nochmal einen Punkt vorhergehen und das eher als Frage formulieren, Thomas, vielleicht weißt du es, ist es denn überhaupt vom CFC oder von Rot-Weiß offiziell bestätigt worden, dass es einen Abwerbeversuch gab, weil sonst ist das für mich jetzt nur eine Medienmeldung, die keiner der beiden Clubs bis jetzt irgendwie öffentlich bestätigt hat.
Eine offizielle Meldung gab es ja nicht.
Jetzt im Nachhinein nicht.
Nein, aber es wird ja so dargestellt aus Kreisen Entscheider CFC, dass sie das Angebot zurückgezogen haben. Wenn sie ein Angebot zurückgezogen haben, muss es ja ein Angebot gegeben haben.
Der CFC hat das offiziell.
Ja, sie haben das Angebot zurückgezogen.
Okay.
Sie haben ein Angebot zurückgezogen.
Ich habe es nochmal nachgelesen in der Meldung von heute, natürlich in der Allgemeine.
Da steht es genauso da. Jetzt kann man natürlich weiterspinnen. Ich meine, es ist alles spekulativ. Aber wenn ich ein Angebot abgebe als CFC an einen Trainer, wo ich weiß, dass er unter Vertrag steht, das macht kein Verein einfach so. Sie könnten auch einen vertragslosen Trainer installieren. Das wäre vielleicht einfach. Nein, man hat sich offenbar auf Thomas Predatsch
eingeschossen. Trainer mit Erfahrung im Insolvenzbereich.
Ja, aber der unter Vertrag steht. Ja, so, und gibt ein Angebot ab. Also da kann man jetzt, könnte man jetzt weiterspinnen. Also ich sag mal so, das ist nicht sehr glücklich gelaufen. Ja, und das ist dann auch noch an die, wenn es sowas schon ist, dass es dann noch an die Öffentlichkeit gelangt, ohne dass es schon zu einem Ergebnis gekommen ist, ist natürlich schlecht. Ja, denn jetzt ist es schlecht für Rot-Weiß und schlecht für den Trainer.
Ja, aber es gibt auch, will mich nicht als großer Verteidiger von Thomas Predatsch aufschwingen, aber ich würde mal diese Medienmechanismen auch so ein bisschen hinterfragen. Und ist das nicht sozusagen eine Mediengeschichte gewesen? Also gesetzter Fall, der CFC, also der offizielle Weg ist ja, wenn man einen Spieler oder Trainer verpflichten will, also von jemandem verpflichten will, der unter Vertrag steht, man muss, so ist das offiziell, Uli Hoeneß hat es oft anders gemacht, bei dem Verein erstmal das Interesse bekunden. Und dann fragt man, dürfen wir mit dem verhandeln? Und dann sagt der Verein ja, nein. So ist der offizielle Weg. Wenn das so gegangen ist und Thomas Predatsch, das wäre ja auch eine Möglichkeit, hat das Angebot bekommen, angenommen für die kannst bei uns arbeiten und wir bezahlen dir 300 Euro mehr oder so, und hat dann gesagt, nee, das nehme ich nicht an. Also ich will hier bei Rot-Weiß meinen Weg. Und die Meldung kam aber trotzdem. Na? Es gibt ein Angebot und Predatsch überlegt, nach Chemnitz zu gehen. Und dann haben sich nämlich alle anderen Medien, im Übrigen bis auf die Bild-Zeitung, draufgestürzt. Ja, das ist auch interessant, dass die das aber noch nicht gemacht
haben. Aber hätte immer noch sagen können, wenn er wirklich so verbunden wäre, dass wir jetzt so Fans argumentieren mit dem Verein, hätte er nicht mal aus Interesse sich das Angebot angehört, sondern gesagt, ich habe hier ein Projekt, Rot-Weiß Erfurt, egal was die anderen anbieten.
Er macht die E-Mail nicht auf.
Ich mache die E-Mail gar nicht erst auf.
Genau, Spam. Sagen wir es mal so, ich hätte mir gewünscht, also andersrum, die Meldung kam irgendwann im Laufe des Sonntags, wenn ich mich recht entsinne, später Sonntag. Ja, so. Ich hätte mir gewünscht, dass Thomas Predatsch relativ zeitnah sich dazu äußert. Möglichst noch am Sonntagabend. Es wäre möglich gewesen.
Man hat es lange laufen lassen. Volker Reinhardt hat sich dann am Sonntagabend
richtig geäußert. Richtig. Ja, aber auch dazu noch was Kritisches.
Ich hätte mir das gewünscht. Ja, ja. Es kam nichts. Es kam mit relativ starker Verzögerung. Und dann erst eigentlich, das muss man ja mal so sagen, erst kam die Meldung, dass CFC sein Angebot zurückgezogen hat. Und dann kam ja dann auch erst die Meldung, das Statement von Rot-Weiß im Endeffekt. Also das war ein bisschen komisch.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Warum hat Thomas Predatsch da nicht an dem Sonntagabend noch reagiert über seinen Twitter-Kanal oder sonst Facebook? Hätte er einfach reinschreiben können, Rot-Weiß ist mir wichtig, ich bleibe hier, an den Gerüchten ist nichts. Ne? Ich habe den Vertrag verbrannt, den Vertragsentwurf. So, hätte er schreiben können. Das wäre der richtige Weg gewesen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Warum hat er das nicht getan? Sondern hat der FC Rot-Weiß Erfurt offiziell am Montag reagiert. Was übrigens aus Pressearbeitsperspektive richtig schlecht ist, weil du eigentlich nicht auf Gerüchte reagieren solltest. Ne? Sondern das muss Thomas Predatsch als Einzelperson, hätte er selber machen müssen.
Aber wenn das Gerücht zu groß wird, müssen Leute handeln trotzdem.
Ja, Thomas Predatsch hätte das total schnell entkräften können. Warum hat es nicht getan? Ja, gibt es einmal die Möglichkeit, er hat einen schlechten Presseberater? Oder? Es stimmt.
Aber Volker Reinhardt ist dann ja in die Presse gesprungen.
Ja, aber der Verein hat nichts zu melden. Das ist keine News. Es ist keine. Sie haben etwas, was sowieso schon da ist, gesagt, das gibt es hier weiterhin. Was soll denn das für eine Nachricht sein?
Oder der Verein hat tatsächlich auch verhandelt in persona Volker Reinhardt. Ja. Man hat sich nicht einigen können und damit war klar, er bleibt da.
Ganz kurz, aber weil wir am Ende der Sendung sind, vielleicht ein bisschen gemein jetzt diese Frage, aber du hast ja auch das Forum ein bisschen verfolgt, Thomas. Wie sind denn da die Reaktionen gewesen? War die ausschließlich negativ oder war es auch so, jetzt sollte jetzt halt mal den Ball flach, schönes Podat, dass es auch wieder hier bleibt?
Ich würde mal sagen, nicht homogen, also schon durcheinander, also bunt durcheinander. Natürlich haben einige einen ähnlichen Standpunkt vertreten wie ich. Ja, dann gibt es welche, die natürlich auch ein bisschen vorsichtiger an die Sache ran sagen, Leute, wir wissen gar nichts. Das ist auch richtig. Das ist alles Spekulation. Es gibt keine offiziellen Mitteilungen. Die meisten Mitteilungen, die wir haben, basieren auf irgendwelchen Zeitungs- oder Online-Medienmeldungen, wo wir nicht genau wissen, basiert das wieder auf einem Fake News von Tag 24 oder nicht. Ja, das weiß keiner. Also insofern. Und dann gibt es welche, die äußern sich gar nicht dazu. Aber ich sage mal so, das kann man unterm Strich sagen, die Person Thomas Brodaric wird zunehmend kritisch gesehen. Und das hat dazu beigetragen. Das muss man einfach sagen.
Ganz kurz letztes Statement. Ganz kurz letztes Statement dazu. Es gibt die Gruppe, die gesagt haben, oh schön, dann mach's gut, Thomas. Na? Und es gibt die Gruppe, die gesagt hat, das kann doch nicht sein und so weiter. Was für ein Hirni, dass der da weggeht und so weiter, die sich natürlich jetzt revidieren müssen. Ne?
Ja, man muss natürlich einfach auch sagen, Leute, wenn es sowieso schon sportlich nicht so läuft, warum und er möchte vielleicht tatsächlich den Verein wechseln, warum lässt man ihn nicht gehen? Denn ich sage jetzt mal, wenn in 3 Wochen die sportliche Situation noch schlechter ist als jetzt oder sich nicht gebessert hat und der Insolvenzverwalter möchte ganz gern einen neuen Trainer installieren, dann hast du ein Problem.
Danke, dass du da warst.
Gerne.
Tschüss.